Das ist aber auch vielleicht der Grund, warum es euch noch gibt und andere nicht mehr gibt.
Könnte sein, ne? Disco.
Hallo liebe Zuhörer zu unserem Podcast Disco 80, der beste Podcast von zwei Männern ohne Haare und heute mit zwei Männern mit Haaren über die 80er Jahre. Und zwar haben wir heute nämlich nicht nur einen Gast, sondern gleich zwei. Denn es gibt sie seit 1980 nur im Doppelpack. Sie hatten ihren Durchbruch 1983 in Italien, wo sie innerhalb von 18 Monaten drei Top-10-Hits landeten und haben 1984 auch die deutschen und Schweizer Charts mit Ballet Dancer geentert. Hier sind Sven Dorre und Ronny Schreinzer von The Twins.
Hallöchen.
Ja, hallo. Hier ist der Ronny.
Ich bin der Sven.
Sehr schön. Ihr habt unterschiedliche Stimmen. Das macht es einfacher, euch auseinanderzuhalten. Freut mich, dass wir euch hier begrüßen dürfen.
Ja, Ronnys Stimme ist immer so ein bisschen Mickey-Maus-mäßig, auch beim Singen.
Ich muss nur ganz kurz was sagen. Ihr beide müsst euch darüber im Klaren sein, dass ihr verantwortlich dafür seid, dass mein Bruder seit 1984 nicht mehr mit mir spricht, weil ich ihm nämlich damals die Ballet Dancer Single geklaut habe.
Oh, ich dachte schon, er steht auf Heavy Metal und du auf Pop.
Nee. Ich habe die tatsächlich aus seinem Regal geklaut. Ja. Weil ich die sehr, sehr gut fand.
Aber waren Geschwister so, ich habe meiner Schwester die Black Sabbath und die Deep Purple in Rock aus dem Schrank geklaut.
Wenn wir gerade beim Klauen sind, von mir noch eine kleine Anekdote. Meine erste Single-Schallplatte und die einzige, die ich jemals in meinem Leben geklaut habe, war 1968 You Really Got Me von den Kings. Und ich hatte danach so ein schlechtes Gewissen, dass ich das nie wieder gemacht habe.
Hast du die zurückgebracht in den Schallplattenladen? Oder
nein, wie? Aber ich habe mich selber bestraft, weil ich sie zu Hause nie gehört habe. Ich hatte das schlechteste Gewissen des Jahrhunderts. Seitdem bin ich auch geheilt von irgendwelchen Klauaktionen.
Ein klarer Fall von Learning by Doing.
Dann steht auf jeden Fall fest, dass du kein Meisterdieb wirst.
Nein.
Okay, wir sollten uns ja ein bisschen vorstellen.
Mit zwei Wahrheiten und einer Lüge.
Ich bin der Ronny, ich bin der Sänger von den Twins. Seit Anbeginn unserer Karriere habe ich quasi den Leadgesang übernommen, aber das soll nicht heißen, dass der Sven nicht auch hier und da auf einem Track mal die Backing Vocals übernommen hat.
Das wäre so die erste Geschichte. Die zweite wäre, wir kennen uns bereits aus der Schule ab der 6. Klasse.
Genau. Wir haben halt im Prinzip im gleichen Alter mit der Musik angefangen, aber in getrennten Bands sozusagen. Aber in der Schule ging es für uns beide mit der musikalischen Karriere in der 6. Klasse los.
Kommt Nummer 3?
Genau, jetzt kommt die Nummer 3. Wir sind ja mit unserer Musik in sehr vielen Ländern weltweit unterwegs gewesen und das hat mit sich gebracht, dass wir halt auch recht viele Charterfolge hatten. Und der allererste, den wir vorweisen konnten, Anfang der 80er, das war eine Chartplatzierung in den US-Dance-Charts.
Mhm. Spannend. Das war Nummer 3.
Gut, dann sind wir gespannt. Jo. Dann lösen wir auf.
Verrückt. Ich hätte direkt mal eingangs eine Frage, und zwar, ist es so, wie man es vermuten würde, habt ihr so eine klare Arbeitsteilung da bei euch? Das heißt also, einer macht die Musik, einer macht die Texte und den Gesang, oder ist das fließend?
Also im Prinzip ist das so, dass ich das bei uns, wir machen das ja nun schon seit 79, 80 machen wir das ja, über die Jahrzehnte hat sich das verändert. Zum Anfang ist das tatsächlich so gewesen, dass wir uns in Svens Einzimmerwohnung hingesetzt haben mit einer sehr limitierten Anzahl an Keyboards und sehr einfachem und schlichten Recording-Equipment, das war nur so eine Bandmaschine, haben wir uns hingesetzt und tatsächlich irgendwie so eine Art Brainstorming gemacht und jeder hat so eine Idee dabei gesteuert, jeder hat so das gemacht, was ihm gerade so in den Sinn kam und da sind die Stücke tatsächlich minütlich und stündlich gewachsen. Wir haben beide sozusagen zu der Entwicklung beigetragen und wenn so ein Stück dann fertig war, also wir haben immer mit der Musik angefangen, wenn so ein Song dann fertig war, haben wir halt in der Anfangszeit noch die Texte selber geschrieben, haben einfach auch hier einfach mal so über Dinge geschrieben, die uns so in den Sinn kamen. Und das hat sich später ja dann auch verändert, indem wir dann mit einem professionellen Texter zusammengearbeitet haben. Aber nochmal zu den Kompositionen. Tatsächlich auf den ersten beiden Alben haben wir wirklich unsere Köpfe zusammengesteckt und die Stücke sind gemeinsam gewachsen. Mit dem Erfolg sind wir dann quasi auch in die Situation gekommen, dass jeder ein kleines Studio sich zu Hause einrichten konnte. Das heißt, wir haben dann sozusagen für uns jeder für sich schon mal so ein Brainstorming gemacht und einfach auf dem Kassettenrekorder irgendwie schon mal so ein paar Ideen, so ein Grundgerüst von einem Song gemacht, die wir uns dann auch danach gegenseitig vorgespielt haben. Und dann hatte der eine noch eine Idee und der andere hatte noch eine Idee. Und das hat sich über die Zeit, hat sich das dann schon so entwickelt, dass man dann halt separat die Songs komponiert hat. Das hat auch meistens damit zu tun, dass jeder natürlich auch seine eigenen Interessen hat und auch jeder seine eigene Zeiteinteilung. Ich bin mehr so ein Nachtmensch. Also ich fange sehr oft erst abends um 8, 9, 10 Uhr an zu komponieren und das geht dann die ganze Nacht bis morgens um 6. Das ist bei Sven aber nie so gewesen. Sven ist eigentlich mehr so ein Tagmensch. Da brauchten wir uns dann nicht zusammen zu raufen. Er hat komponiert, wann es ihm gepasst hat und ich habe komponiert, wann es mir gepasst hat. Das hat sich über die Zeit dann so ergeben. Das heißt aber nicht, dass wir natürlich auch eine starke Manöverkritik am Ende da an den Start bringen. Also wenn wir uns unsere Songs vorspielen, dann der andere sagt dann immer, na sag mal, da müsstest du da am Schlagzeug noch was machen und hier vielleicht der Sinti, der ist vielleicht ein bisschen zu laut oder ein bisschen zu aufdringlich oder so. Also es kommen dann schon immer noch, ist heute auch immer noch so, aber richtig zusammen komponieren tun wir nicht mehr.
Aber was heute sehr viel intensiver als früher ist, dass wir in der Produktion sehr stark zusammenarbeiten. Das heißt also wirklich, wir setzen uns dann wirklich hin, hören uns die Titel stundenlang an und verändern teilweise Sachen dann noch, aber nicht mehr in der Komposition und im Prinzip auch nicht in dem Grundgerüst der Sounds, sondern eigentlich mehr, wie Ronny eben sagte, Kleinigkeiten. Aber manchmal sind das schon ganz entscheidende Sachen und natürlich, wie es nachher klingt, wie es dann wirklich im Endeffekt gemastert und aus den Boxen kommt. Das heißt, dieser Produktionsschritt war uns früher ja so ein bisschen fremd, weil uns da die Erfahrung auch fehlte. Nochmal ganz zurückzukommen auf das, was Ronny anfangs sagte. Also ein ganz berühmtes Beispiel, was mir immer wieder im Kopf ist, ist Face to Face. Das ist ein Titel, der war unser erster Italien-Top-Ten-Hit. Dort war es wirklich so, ich weiß es noch wie heute, wir saßen in der Drakestraße in meiner kleinen Wohnung, hatten den Jupiter 4. Das ist ein Roland-Synthesizer. Ich weiß nicht, wie weit ihr euch mit Keyboards auskennt. War so einer der ersten, der, genau, dann wisst ihr, wovon ich rede. Der erste, der so ein paar Presets hatte und ein paar Speicher hatte. Und ich weiß noch wie heute, wie wir den Refrain sozusagen dort, das war wirklich buchstäblich so, wir hatten dann die Harmonien gelegt und plötzlich, ich weiß nicht, ob Ronny oder ich noch mit der Melodie anfing und dann ding, ding, dang und dann kam das so zusammen. Das ist heute anders geworden. Heute liegt der Schwerpunkt in der Zusammenarbeit hauptsächlich in der Produktion und das ist auch wiederum gut, dass wir zwar kleine, aber relativ hochwertig ausgerüstete Studios haben, sodass wir auch von der Abhöre her unterschiedlich mal die Sachen mit nach Hause nehmen können und sagen können, oh du guck mal, bei mir klingt das so und dann lass uns mal da noch ein bisschen was machen. Das ist schon ein großer Vorteil, dass wir das sozusagen zu zweit haben, aber immer noch zusammen, wiederum aber auch getrennt machen können.
Ich hätte noch eine Frage und zwar, ich sehe euch so, also wenn ich so eure musikalisches Werk betrachte, sehe ich euch immer so ein bisschen als Schmierstoff zwischen Synthie-Pop und Italo-Disco. Als ihr damals losgelegt habt und angefangen habt, Musik zu machen, hattet ihr eine feste Vorstellung davon, wie das oder was dabei rauskommen soll? Oder habt ihr da einfach losgelegt?
Wir hatten schon Vorbilder zu der Zeit. Also bei mir war das ganz stark Gary Newman, mit dem wirklich, ich weiß noch wie heute, weil da hatte ich ja so mein persönliches Coming-out, wenn du so willst. Als ich dann 1979 in der Disco, also Our Friends Electric hörte, wusste ich, das ist die Sache. Ich war damals noch mit der Gitarre unterwegs. Ja, du musst was verändern. Ich finde das richtig toll. Das ist die Art Musik, die ich gerne machen würde. Und bei Ronny war das aus meiner Sicht hier eine ganz andere Prägung. Er kam eigentlich aus der amerikanischen Chart-Ecke. Ich weiß es noch wie heute, dass wir damals bei den Vorgängerbands ja auch öfter auf Reisen waren. Und Ronny, weiß nicht, du kannst mir ja da widersprechen oder nicht, aber von ihm immer so diese amerikanische Linie gehört. Oder wie war es bei dir?
Wir sind ja in den 70er Jahren sozusagen mit der Musik groß geworden. Und das brachte es mit sich, dass man natürlich Anfang der 70er viel Rock gehört hat. Mhm. Da hörte man halt nicht nur den Rock aus England, sondern halt auch den aus Amerika. Da kommen dann so eine Gruppen wie Ja, wie Boston zum Beispiel.
Ja, das ist mir heute noch nicht.
Oder Journey oder so. Das sind halt so die Gruppen, die man halt damals gehört hat. Aber die Synthpop-Welle, die dann quasi durch solche Leute wie sie Gary Numan bei uns eingeläutet wurde, das hat das sozusagen abgelöst. Aber grundsätzlich so, die Rock und Pop war englisch und amerikanisch geprägt und das hatte man dann so in der DNA drin. Haben wir auch nie als Problem gesehen, weil das auch eine wichtige Grundlage denn für unsere Songs war. Denn obwohl wir wussten, wir würden in der Synthie-Pop-Ecke was machen wollen, ist natürlich die Anforderung, dass man da jetzt nicht wild auf den Tasten rumhaut, sondern dass ein Stück auch eine Struktur hat. Ein Intro, die erste Strophe, eine Bridge, ein Refrain, das sind halt die Sachen, die man so aus seiner Zeit davor halt mit sich sozusagen
erarbeitet hat,
ja, einverleibt hat, dadurch, dass man das halt immer gehört hat. Und was du gefragt hast mit der Italo-Pop-Richtung, da sind wir völlig unschuldig dran. Also ich kann mich erinnern, wir sind mit Face to Face in Italien eingeladen worden, dann diverse Fernsehauftritte zu machen. Und das hat uns völlig unvorbereitet getroffen, weil erstmal haben wir kaum verstanden, was die Italiener von uns wollten und haben dann aber auch mitbekommen, dass wir auch immer wieder so in Sendungen waren, wo halt gerade auch diese Italo-Pop-Stars aufgetreten sind. Und wir haben uns da nie in der Ecke gesehen. Das ist etwas, was die Italiener irgendwie in uns reininterpretiert haben.
Immer noch reininterpretieren,
aber richtig verstanden haben wir das nie. Also, es liegt wahrscheinlich daran, dass natürlich so eine Songs wie Face to Face natürlich zugegebenermaßen auch sehr poppig sind. Ja. Und das wiederum bringt uns wieder zu dem, was wir vorher gesagt haben. Sven ist halt derjenige, der immer der in Richtung Gary Numan unterwegs war. Und ich bin derjenige, der dann immer mehr so die poppigen Sachen einstreut hat. Das ist also tatsächlich eine Symbiose aus dem etwas progressiveren Synthie-Pop von Numan und halt anderen und auch den frühen Depeche Mode. Und halt das, was ich so popmusikmäßig so mitgebracht habe. Also eigentlich eine perfekte Symbiose, ob gut oder schlecht.
Naja, doch, ich muss das mal unterstreichen, ganz kurz noch. Es ist wirklich so, das erweitert einfach den Horizont. Guck mal, wenn wir so einseitig wirklich auf einer Geschichte rumreiten würden, hör unsere LPs an und da wirst du auch ein relativ breites Spektrum an verschiedenartigen Songs natürlich in einer Richtung hören, aber wir haben uns immer mal bemüht, uns nicht, ich sag jetzt mal, ohne den Leuten dazu nahe treten zu wollen oder den Dieter Bohlen, also Modern Talking-artig zu wiederholen, ist für mich da sowas meine Sache, wo ich einfach nur noch den Kopf geschüttelt habe, was nichts mit dem Riesenerfolg zu tun hat, was die hatten, also gar keine Frage. Aber wir haben uns einfach versucht, nicht ständig zu wiederholen, was manchmal eben zu Titeln oder Singles wie Game of Chance und anderen gefühlt hat, wo dann auch viele Leute sagten, ah, so kennen wir die Twins aber eigentlich gar nicht und trauen die sich jetzt plötzlich was anderes zu machen, ja.
Tatsächlich finde ich, dass die Passion Factory, die klingt genau wie das, was ihr gerade gesagt habt. Man hört Gary Numan da, finde ich.
Das war der Aufhänger, ja.
Ja. Beim zweiten Album finde ich total, dass ihr euren Sound da gefunden habt.
Ja.
Das ist eigentlich, das ist eure Stärke, vielleicht auch eure Schwäche, ich weiß es nicht. Also für mich ist es natürlich Stärke, weil ich es mag. Aber da ist so für mich der typische Twins-Sound. Auf dem zweiten Album kommt er eigentlich erst durch.
Er ist da entstanden und ich finde immer, dass er auf dem dritten Album, was sie nach wie vor hatte, vielleicht auch mit den Produktionsmöglichkeiten zu tun, dass wir bei der Wild Romance, das war unsere dritte LP, dann wirklich zum ersten Mal in einem richtig professionellen Studio waren. Da waren wir nämlich im Hansa Mischraum, das ist hier in Berlin so das teuerste und beste, was du hier machen kannst. Dass wir da auch gute Produktionsmöglichkeiten hatten, dass wir da auch einen tollen Toning hatten, den Hubert Hähnle damals. Und uns wirklich auf diesem Album auch ein richtig breites Spektrum entfalten konnten, was trotzdem wie aus einem Guss klingt, finde ich.
Ja, man muss auch bei den Twins immer verstehen, wir sind beide im Prinzip Technik-Freaks. Ja? Wir können uns stundenlang vor einem Synthesizer hocken und völlig abgefahrene Effekt-Sounds irgendwie uns ausdenken und rumfummeln und so. Und das ist auch das, was wir in der Anfangszeit gemacht haben. Wir haben halt auch viel experimentiert mit Sounds. Also es war wirklich, wir waren auch technikverliebt. Aber wichtig war auch immer, wir haben uns dann selber gebremst. Dadurch, dass wir gesagt haben, okay, Technikverliebtheit hin und her. Es gab ja in den 70ern, gab es ja Bands, die eine ganze LP-Seite 25 Minuten mit irgendeinem Gepingel und Gezirpe aufgenommen haben. Wir kamen auch so ein bisschen aus der Ecke. Aber es war für uns immer klar, selbst wenn es technikverliebt und experimentell und mit abgefahrenen Sounds zu tun hat, es muss immer die Songstruktur 3,5 bis 4,5 Minuten werden. weil sonst wird es uns auch zu langweilig. Und diesen Spagat haben wir ganz gut geschafft zwischen progressiv, experimentell und aber auch sozusagen, dass dieses Pop-Korsett, nenne ich es mal, uns selber auferlegen.
Hat euch aber gut gestanden, finde ich.
Ja, danke.
Letztendlich. Ihr habt ja bei der Modern Lifestyle, die Vinyl hat ja ein Cover, was, glaube ich, so ungefähr der Traum aller männlichen Jugendlichen waren, die auch Musik gemacht haben. War das eure Intention oder wo kam das her? Das, also ihr seid da ja in einem Studio zu sehen, ne? Für die das Cover vielleicht nicht kennen.
Wo wir beide an unseren Synthesizern sitzen.
Ja, genau, ja, mit der so. Bandmaschine.
Oh ja, völlig anders. Da können wir jetzt mal die Entstehungsgeschichte zum Beispiel.
Das hätte man auch in die Lügen- und Wahrheitsfragen aufnehmen können.
So, und zwar ist das folgendermaßen. Sven hatte sich damals in einen PPG zugelegt und ich hatte mir einen Jupiter 8 zugelegt. Und wir wollten für diese neue Hülle, wollten wir verschiedene Dinge, im Prinzip das, was ich eben von den Songs beschrieben habe, wollten wir im Prinzip auf dem Plattencover auch so verewigen sozusagen, das zum Ausdruck bringen, nämlich die Technikverliebtheit mit den beiden Synthesizern, die Poppigkeit, das sieht man an den Anziehsachen, die wir uns extra für das Fotoshooting besorgt haben.
Ausgeliehen hatten.
Und auch die Möbel, die man dort sieht, die sollten halt auch so ein bisschen so etwas Futuristisches. Also wir haben drei Sachen zusammengebracht. Technikverliebtheit, futuristisch, und poppig. Und das ist halt sehr gut gelungen. Und das meiste davon haben wir uns zusammengeborgt. Die Klamotten haben wir uns geborgt und die Möbel hatten wir zur Verfügung gestellt bekommen von einem Möbelgeschäft, was gar nicht weit von hier entfernt ist. Wir haben sogar in dem Möbelgeschäft das Fotoshooting gemacht.
Genau.
Und zwar, die haben 18 Uhr haben die zugemacht.
Ja.
Dann haben sie die Jalousien runtergemacht und wir haben dann alles aufgebaut und haben uns da wir hatten das gesehen vorher. Wir sind da mal vorbeigelaufen an dem Geschäft.
Und haben gefragt.
Ja. Wir haben gefragt, die haben ganz abgefahrene Metallmöbel gehabt, die sehr futuristisch aussahen. Dann sind wir rein und haben gesagt, können wir nicht ein Fotoshooting bei euch machen? Wir wollen diese Möbel in den Mittelpunkt und da setzen wir uns hin mit tollen Klamotten und halt auch den Synthesizern, die wir selber mitbringen. Und die haben das bereitwillig mitgemacht. Die Fotosession dauerte, glaube ich, 4-5 Stunden und wir waren extrem zufrieden mit dem, was letztendlich
bei genauso war. Wie das Einrichtungshaus Mintos, was ich einfach hier mal erwähnen muss, weil ich wohne quasi gegenüber, hier ist fast am Kudamm. Und denen haben wir nachher die Sachen zurückgebracht. Dort haben wir uns wirklich die Sachen, wir hatten dann Verkäufer, der hat uns das alles mitgegeben. Und dann waren die voller Schminke und voll gesuppt von oben bis unten. Und so haben wir denen die Sachen zurückgebracht. Das waren also gar nicht unsere eigenen. Nee. Aber
da hat er noch gesagt, die Socken durft er behalten.
Ja,
die Socken durften.
Und es war wirklich, sagen wir mal, es war wirklich das Einzige, was uns auf diesen Fotos gehörte, war dann das Equipment, was wir uns von unserem zweiten Vorschuss dann gekauft hatten. Wir waren ja damals schon in dem Stadium, dass wir keine Künstlerverträge mehr hatten, sondern wir waren damals schon als Produzenten auch mit unterwegs. Das heißt, wir haben der Firma das fertige Band verkauft. Das heißt, wir waren eigenverantwortlich, nicht nur für uns als Künstler, sondern auch für die gesamte Produktion, waren auch halber Verlag. Und dadurch hatten wir etwas höhere Vorschüsse als jetzt, sagen wir mal, bei normalen Künstlerverträgen und ganz anderen Beteiligungen. Und das, was du da alles siehst, die 8-Spur und der PPG, ich glaube, eine Roland 808 war da
noch dabei. Genau,
das war wirklich alles, das war das Einzige, was uns wirklich gehörte. Das heißt, wir haben unseren Vorschuss mehr oder weniger in unser Equipment gesteckt. Ja. Also zumindest Teile davon. Weil wir waren auch, das hatte nichts mit Fetischismus zu tun, dass man nur die besten Instrumente haben musste.
Nee, weil wir wollten explizit, weiß ich noch, wir wollten uns explizit jetzt nicht irgendwelche Instrumente auch noch leihen dafür. Also an der Stelle haben wir gesagt, da wollen wir jetzt wirklich wahrheitsgetreu das hinstellen, was wir wirklich haben. Weil wir auch stolz darauf waren. Weil die wenigsten Bands hatten damals nicht einen Jupiter 8 und einen PPG. Ach, und
einen Jupiter 8. Und ein PPG kostete damals 12.500 Mark.
Genauso wie der Jupiter.
Und der Jupiter kostete 10 oder was. Die Lindrum ist da, glaube ich, nicht drauf, komischerweise. Nee, die kostete nämlich irgendwie auch 11 oder was. Ja. Also was wir damals an Geld, gut, das hat einen Vorteil, wir haben dadurch weniger Steuern gezahlt, aber grundsätzlich, was wir an Geld in Equipment gesteckt hat, das ist nachher auch durch die Studios, die dann auf 24 Spur umgestellt wurden und so weiter, das ist dann wirklich in die Hunderttausende gegangen, hatte immer den Vorteil, dass man keine Steuern oder wenig Steuern zahlen musste, weil die Abschreibungen, die
wurden. Weil es Investitionen in den Geschäftsbetrieb sozusagen.
Ja, hatte aber dann den Nachteil, dass so das ganz große Leben, wie man sich das so bei Stars vorstellt, und auch nicht da war, weil das Geld dafür auch nicht da war und auch nicht verpulvert werden konnte.
Was habt ihr denn davon noch? Habt ihr den Jupiter 8, ich würde den auch abholen in Berlin.
Also wir haben im Prinzip aus der Zeit ist alles weg. Wir machen alles nur noch im Rechner drin.
Ja. Und ihr wisst aber, dass der Jupiter 8 einer der Synthesizer ist, die mittlerweile über Neupreis gehandelt werden, und zwar in Euro.
Auch der PPG, aber mein PPG kann ich euch aber gleich ein bisschen beruhigen. Das ist jetzt irgendwie Hype oder was? Den PPG, da gibt es genügend gute Sounds, die man also im Computer hat. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, das Ding war ständig im Arsch. Der war also wirklich, nach jedem Auftritt durftest du das Ding quasi neu zusammenbasteln, weil sich alle Kabel gelöst hatten, so ungefähr. Also es war immer wieder, die Tastatur hat geklemmt. Ein toller Synthi, ein toller Sound, aber bei Weitem kein Großserienprodukt, wie beispielsweise dann schon eher der
ja, Jupiter aber, 4. Aber da muss ich auch mal bremsen. Der Jupiter 8, wir haben uns für unsere Instrumente immer so eine Flight Cases bauen lassen. Und der Jupiter 8 wog in dem Flight Case, ich weiß nicht, 20 Kilo oder so. Der war brüllend schwer. Und ich wohnte damals im 7. Stock, wenn da der Fahrstuhl ausgefallen ist, und dann durftest du die Bühne nicht mehr dran denken. Ich war froh, als ich ihn los war.
Was war das für ein PPG? War das ein 2.0 oder was? 2.3 oder was?
Ich hatte ein 2.0 bestellt.
Ja.
Und der war nun, das war erstmal nur 8-stimmig, glaube ich, war schweineteuer. Und ich hatte unheimlich Glück, dass zu dieser Zeit dann der 2.2 entwickelt wurde, der wirklich ein großer Schritt auch für den Palm nach vorne war. Der war dann gar nicht mehr so unterschiedlich zu dem 2.3. Ich habe den 2.2 sozusagen später auf den 2.3 intern umbauen lassen, wobei das 2.2-Modus immer noch funktionierte. Der 2.2 war schon wirklich ein guter Synthesizer. Also ich hatte dann mir noch den Luxus gegönnt, nach dem Motto, Geld spielt keine Rolle, mir dann auch noch einen Waveterm zu kaufen. Dieser Waveterm war so ein Ding, wo man auch diese Wellenformen sozusagen nochmal selber zusammenbasteln konnte. Der kostete nochmal 18 oder 16 oder irgend sowas. Das war dann aber wirklich ein Schluck zu viel, weil die waren auch teilweise die Sachen nicht so ausgereift und haben dann auch nicht den Mehrwert nachher gebracht. So eine Tüftler waren wir letzten Endes nicht. Das schwamm dann so mehr auf der Synthklavierwelle und so. Also von den Preisen noch ein bisschen drunter. Aber wo man dann irgendwie sagen muss, jetzt wird das ein bisschen zu technikverliebt. Und da sagt der Ronny vorhin schon ganz klar, wenn dann anfängt, sagen wir mal, die Songstruktur darunter zu leiden, dass man da nur noch mit den Synthes rum experimentiert, dann sollte man es irgendwann lassen.
Böse Zungen behaupten ja heute immer noch, dass der PPG 2.0 eigentlich ein besserer DX7 ist. Also.
Weiß ich nicht, also die kann man sehr schwer miteinander vergleichen. Ich fand den 2.0 relativ, also ich fand ihn relativ schwach, weil er eben, wir haben die Sounds schon immer relativ fett gemacht mit den Teilen. Das hörst du also jetzt auch bei Face-to-Face wieder bei der Strophenmelodie oder so, wo bestimmte Glocken drin sind. Und das klang schon besser als ein 2.0er, der 2.2er. Für mich war das doppelte Anzahl der Stimmen, waren 16-stimmig. Und das war schon geil.
Ja.
Ihr habt ja erzählt, dass ihr keinen Künstlervertrag hattet, sondern im Prinzip einen Bandübernahmevertrag habt. Das war sehr ungewöhnlich für Anfang der 80er Jahre. Sehr, sehr viele Bands haben ja damals extreme Probleme gehabt, weil sie relativ stark beschissen worden sind von ihren Plattenfirmen. Wie habt ihr das geschafft? Ihr wart ja auch relativ gut, dass ihr so viel Wissen hattet, wie das ganze Business läuft und dass ihr das da richtig gemacht habt.
Das war so der Erfahrungswert. Wir haben ja in den 70er Jahren mit einer anderen Band, ich noch als Gitarrist, Ronny als Schlagzeuger, bei Dieter Dirks in Köln 2 LPs aufgenommen. Und uns war ein Horror später dann, als wir dann mal wirklich unsere Plattenverträge von damals durchgelesen haben. Wir hätten also damals 100.000 LPs verkaufen müssen, um jeder 2.500 D-Mark zu verdienen. Die hatten uns also wirklich alle Rechte abgenommen. Und bei uns war dann fast schon so wie so ein bisschen eine Phobie, wenn man das so will, gegen so einen schlechten Verträge, mit dem man einfach, wir wollten ja von unserer Musik auch leben. Wir wollten ja wirklich professionell Musik machen. Das war ja immer bei uns die Intention. Dann haben wir natürlich diese ganzen Geschichten mal überlegt, wie geht man das jetzt an? Und ich steht zwar viel davon in meinem Buch, was ich geschrieben habe, die Abenteuer der Twins, aber ich verkürze es mal. Wir haben dann jemanden gefunden, ich kann auch den Namen nennen, das ist der Christian Kneisel. Das war also in Berlin relativ bekannter Musiker von Agitation Free damals. Der hat uns wirklich mal in einer Art Lehrstunde mal so auseinandergesetzt, wie das Business läuft, was man für Möglichkeiten hat und was man auch als Musiker für Möglichkeiten theoretisch hat. Hatten die wenigsten Bands. Die meisten hatten, wie wir, schlechte Künstlerverträge oder waren auch gar nicht in der Lage zu produzieren. Sind also zu Produzenten gegangen, haben gesagt, produziere uns mal. Und dann haben die halt ihre normalen Künstlerverträge gehabt. Und uns war klar, wenn wir damit Geld verdienen wollen, erstmal dürfen das gar nicht mehr so viele Leute in der Gruppe sein, dann zu viert oder zu fünft oder zu sechst geteilt ist ganz schlecht. Dann haben wir uns das mit dem Manager sehr stark überlegt, brauchen wir den jetzt in dieser Phase? Später war es vielleicht manchmal nicht gut, dass wir keinen hatten, aber sagen wir mal so, brauchen wir das. Und dann haben wir uns das auch mit den Produzenten überlegt, weil unsere Art, Musik zu machen, von damals zu dieser Zeit jemand Außenstehenden produzieren zu lassen, hätte unsere Musik völlig verbogen. Also unserer Meinung nach, das hatte nichts mit Egoismus zu tun. Bloß dadurch, dass wir eben das auch selber produziert haben, sind wir von Anfang an gleich in diese Bandübernahmeschiene gekommen. Das heißt, wir haben sozusagen unser Risiko mit dem Vorschuss von der Plattenfirma abgedeckt, mussten den aber auch in Tonstudios investieren, in Equipment sowieso. Und dadurch waren wir seit dem ersten Plattenvertrag, der aber eine Weile gedauert hat, wir hatten noch 30 Absagen von Firmen, also ging nicht so schnell, das dauerte bestimmt weit über ein Jahr, bis wir einen richtigen Plattenvertrag hatten. Da sind wir in eine Schiene reingerutscht, wo wir sozusagen selber dann plötzlich auch Produzenten waren und merkten, aha, die Lizenzanteile sind jetzt so hoch und die Vorschüsse, dass wir eine realistische Chance haben, wenn das einigermaßen erfolgreich wird, dass wir davon wirklich gut leben konnten. Dass wir nun auch noch Verlag gemacht hatten, hatte damit zu tun, die hatten bei den Verhandlungen die Firmen einfach vergessen, mit uns die Verlagsrechte zu verhandeln. Das wird auch viel kommen. Und da haben wir gesagt, gut, sind wir selber Verlag, aber das schaffen wir ja gar nicht. Und dann sind wir wieder an die herangetreten und gesagt, ja, wollt ihr nicht noch den halben Verlag haben? Wieder Vorschüsse geholt, weil wir waren ja immer damals auch in dieser Phase, wo wir investieren mussten, damit wir überhaupt, sagen wir mal, auf dem internationalen Standard mit unserem Equipment kamen.
Ich hätte das Buch auch gerne gelesen, das kommt leider erst morgen. Ich habe im Internet recherchiert und habe das falsche Buch von dir bestellt. Und zwar
das Golfbuch.
Das Golfbuch, da würde ich auch gerne gleich nochmal, vielleicht kannst du mir ein paar Tipps geben, wie ich meinen Abschlag ein bisschen verbessern kann beim Golfen.
Mach mal beim nächsten Chat.
Sehr gut. Das ist ja wirklich abgefahren, dass du da in zwei Welten unterwegs bist, finde ich. Also
nein, die Golfwelt ist beendet. Die ist quasi auch, wenn man so will, mit diesem Buch beendet gewesen, was sehr erfolgreich war. Im Verhältnis zu dem, sagen wir mal, kostete er immerhin 30 Euro und war wirklich ganz gut. Für mich ist die Golfphase vorbei und zwar, ich habe dann auch wirklich Rückenprobleme bekommen. Und da ich sehr gern Sport mache, da ich sehr viel jogge, wie Ronny auch, war mir meine Gesundheit dann im Endeffekt wichtiger, als da noch weiter im Golf zu machen. Ich habe mit dem Buchschreiben dann alles erreicht, was ich erreichen konnte und spiele quasi seit 4 Jahren kein Golf mehr, sondern mache nur noch normales Joggen und so weiter.
Das ist jetzt aber richtig scheiße, weil ich dachte nämlich, ich könnte dich einladen, wenn einen schönen Golfclub nämlich hier um die Ecke, dann hättest du den Jupiter 8 auch gleich mitbringen können.
Ja, den habe ich auch zum Glück auch nicht mehr.
Das ist jetzt richtig scheiße gelaufen für mich hier. Wie waren denn eure 80er so? Verrückt und wild, würde ich sagen, oder?
Welches Thema meinst du denn jetzt speziell?
Sprichst du die Frauen an oder was?
Nein, so insgesamt. Wart ihr darauf eingestellt, dass das so durch die Decke gehen würde? Wart ihr darauf eingestellt, dass es in einem völlig anderen Land dann erstmal passiert ist?
Ja, es ging ja nicht gleich durch die Decke. Es dauerte ja bei uns eigentlich auch relativ lange. Also wie gesagt, und dann kam immer noch dazu, in Italien waren wir plötzlich richtig bekannt. Und wir flogen nach Deutschland zurück und uns kannte keine Sau mehr. Mhm. Ja, also so war der Anfang.
Da mussten wir erstmal nacharbeiten, sozusagen.
Ja,
also
ja, das endete sich ja dann später.
Naja gut, aber hört sich jetzt, weißt du, das waren schon lange Jahre. Erstmal waren die langen Jahre, ich komme nochmal auf diese Sache mit Dieter Dirks zurück. Das war ja 77, 78, 79 in der Zeit. Da hatten wir ja schon sehr viele lange Jahre, Hungerjahre hinter uns, wo wir wirklich nicht eine müde Mark mit der Musik verdient haben. Und auch unbefriedigt waren von der ganzen Musik, weil wir die nicht selber komponiert hatten, wie die so klang und wie das so war. Das war dann auch, bedenke jetzt bitte, von dieser Zeit bei Dirks bis zu unserem wirklich ersten Erfolg Deutschland, Belly Dancer, Anfang 83, das waren schon wieder 6, 7 Jahre. Das ist aus heutiger Sicht eine irre lange Zeit. Gut, Italien war dann davor, die Dance Charts in Amerika auch. Aber es dauerte aus unserer Sicht, fand ich, immer ganz schön lange, bis da was kam, oder wie siehst du das?
Ganz genau so ist das, ja. Die 80er sind im Prinzip bei uns auch davon denn doch letztendlich geprägt, dass nachdem der Erfolg sich in Italien eingestellt hat, dann ging es bei uns ja auch finanziell ziemlich stark bergauf. Und wenn du als junger Mensch plötzlich so viel Geld zur Verfügung hast, dann bist du natürlich auch ständig damit beschäftigt, dir neue Instrumente zu kaufen. Und wir haben beide auch viel Geld in Autos investiert und so. Im Prinzip ist es ein totales Hamsterrad, weil du ständig irgendwie mit deinen Finanzen irgendwie am Start bist und so. Die Musik wurde streckenweise fast zu einer Nebensache, so nach dem Motto, ach, wir müssen ja dieses Jahr noch ein Album machen, was so nach dem Motto irgendwie. Also die 80er sind doch geprägt von, ich weiß nicht, wie ich es bezeichnen soll, von einer Überwältigung von Eindrücken und finanziellen Möglichkeiten, die auf einen eingebrochen ist. Das ist heute völlig anders. Der finanzielle Aspekt ist völlig bei uns zurückgetreten. uns sind heute andere Sachen viel, viel wichtiger, neben der Musik beispielsweise auch die Gesundheit oder dass man mal irgendwie eine Reise macht oder so oder dass man versucht, sich mit seinem Kopf auch ein bisschen philosophisch zu betätigen und sich Gedanken über Gott und die Welt macht und so. Das war früher. Aber das ist natürlich, wenn du ein junger Mensch bist, bist du von so vielem überwältigt und erst später erlangst du sowas wie eine Ruhe und eine Weisheit sozusagen. Und das möchte ich nicht missen. Also ich fühle mich jetzt besser als in den 80ern, wo man so ein bisschen in so einem Hamsterrad
drin war. Oh nee, was ich noch dazu sagen wollte, gerade zu den 80ern, wir haben ja so Fantreffen auch veranstaltet. Beispielsweise das letzte war 2019, da haben wir also, sagen wir mal, die wirklich besten 30 Fans mal hier. Waren einige aus Ländern Europas dabei, da waren auch einige aus Deutschland dabei, aber auch einige aus Berlin, wenige, die wenigsten. Haben wir hier mal alle eingeladen, haben so ein Fantreffen gemacht in so einer Pizzeria, da so ganz exklusiv und so. Und dann hörte man ständig, Mensch, und die waren also im Schnitt alle so 10 Jahre jünger als wir. Mensch, und überhaupt, und es muss ja ganz toll gewesen sein in den 80ern. Wenn man in den 80ern selber gelebt hat, West-Berlin war zu der Zeit pufig langweilig. Das wissen die Leute gar nicht mehr. Und bei uns spielten die wenigsten Gruppen, guten Gruppen und so. Klar haben wir Police hier im Cannes-Kino gesehen. Klar haben wir andere Acts hier, Duran Duran. Aber da musstest du wirklich hingehen, weil da waren nur 300 oder 400 Leute. Da musstest du dann wirklich auch hingehen und dich dafür interessieren. Aber ansonsten waren eigentlich die 80er Jahre, zumindest soweit ich sie gerade am Anfang in Erinnerung habe, relativ miefig, piefig. Da war das dann eine Befreiung, wenn man nach Rom kam und dann am Trevi-Brunnen war und in den besten Restaurants gegessen hat. Das war Italien, das war einfach, das war wirklich wie eine andere Welt. Und dann flog man wieder zurück so in das P4 Berlin, dachte man, naja. Und da wirst du dann von den Fans später gefragt, ach, muss das alles toll in den 80ern gewesen sein? Das hat man gar nicht so mitgekriegt oder gar nicht so. Man hat in der Zeit eben gelebt und aus dem Rückblick heraus war das schon eine aufregende Zeit für uns ja sowieso. Aber sagen wir mal, war längst nicht die Zeit, was die Leute jetzt da teilweise reininterpretieren, weil sie eben selber nicht miterlebt haben oder noch Kinder waren.
Verstehe. Wundert mich sowieso, dass ihr beide dann aber doch in Berlin pappen geblieben seid. Ne? Also irgendwas scheint euch aber doch dann mit...
Nach Dortmund wollte ich nicht.
Verstehe ich.
Also, auch nicht nach meiner Eike, wenn du mich da so...
Ich glaube, was er meint, wenn man im Ausland Erfolg hat, gibt ja auch viele Künstler, die das gemacht haben und immer noch machen. Wenn du im Ausland Erfolg hast, wie wir in Italien, vermutlich wäre es schlau gewesen, da mal 3-4 Jahre irgendwie hinzuziehen und dann vor Ort irgendwie... Aus heutiger Sicht, dann hätten wir da wahrscheinlich noch einen größeren Erfolg gehabt und so. Aber letztendlich darf man bei uns beiden auch immer nicht aus dem Blickwinkel verlieren. Wir stammen aus der unteren Mittelschicht, aus dem Stadtrand von Berlin sozusagen. Wir sind schon fast Trolls aus dem Stadtrand, muss man sagen. Und dafür haben wir es doch sehr weit gebracht. Und du hast nicht so das Verlangen der nach großer Welt, ich muss jetzt unbedingt nach New York oder unbedingt nach Italien zu ziehen. Wir sind da sehr bodenständig geblieben, weil wir eben aus einer sehr bodenständigen Scene, sage ich mal, kam sozusagen.
Auch nie von der Mode her. Also wir hatten mal ein Konzert in Göteborg. Das war 2005. Da haben wir dann so ein Live-Album mitgeschnitten. Und es waren so 600-700 Leute da. War ja ganz gut für Göteborg. Da in diesem war auch alles ganz nett. Von den Veranstaltern ganz toll gemacht. Da war ein Riesenerfolg. Aber diese Fans, die da alle waren, die waren alle besser gekleidet als wir auf der Bühne. Kannst du dich noch daran erinnern? Ja. Also es war verrückt gewesen. Wir haben uns fast so ein bisschen dafür geschämt, nach dem Motto, dass wir jetzt nur nicht da exaltierter da.
Naja, wir waren nie so überdreht. Es gibt ja viele Beispiele, dass Musiker halt so überdreht sind und das hilft ihrer Karriere auch. Und das war bei uns nie so. Wir waren immer sehr bodenständig. Und auch was Sven gesagt hat mit dem Fan-Treffen, wir sind immer Musiker zum Anfassen gewesen. Also wir haben auch heute über Facebook mit allen unseren Fans einen persönlichen Kontakt und so. Wir haben uns nie irgendwie so, wie sagt man ja, so separiert und haben uns so als so
was hochnäsig
Besseres, hochnäsig als was Besseres gefühlt und dann so, na, mit denen rede ich nicht oder so. Wir waren immer Künstler zum Anfassen. Bei Konzerten ist das immer so, dass wir nach dem Konzert immer uns an den CD-Stand stellen und noch ewig Autogramme geben und so. Und wir gehen auch mit Fans dann danach eintrinken oder so, ja. Also wir sind nicht durchgeknallt genug gewesen, was manchmal vielleicht, weiß ich nicht, ob das besser wäre. Bei manchen Musikern ist es aber so, dass die sich so separieren.
Entschuldigung, ich hack da nochmal ein, weil vielleicht für euch auch interessant, wir haben mal eine Tour mit Culture Club gemacht. Und das war also wirklich so extrem. Die kamen also irgendwie, weiß ich nicht, 10 Minuten vorm Auftritt. Man hatte überhaupt keinen Künstlerkontakt. Wir haben immer deren Catering gefressen, zu der Zeit, weil wir so einen Hunger hatten.
Ja, ist schon schlecht, weil die immer nach dem Auftritt sofort ins Hotel.
Da sind die sofort ins Hotel. Die haben sich auch von dieser englischen Rot-Crew, die die hatten, komplett separiert, während wir ja mit unseren Rodis immer so auf Du und Du waren. Und es führte dann dazu, dass beim dritten Konzert, wir hatten vorher immer Anweisungen, wir durften nicht das volle Programm spielen, wir mussten halbe Lautstärke fahren und was nicht
alles. Halbes Licht.
Halbes Licht. Also war die ersten beiden Konzerte, war eins in der Eissporthalle und das war davor in Hannover, in der Rotation, glaube ich. Dann beim dritten in der Hamburger Musikhalle waren die Rodis so sauer auf Culture Club, da haben die uns mal den vollen Support gegeben, als wir als Vorband. Wir haben da derartig abgeräumt, das ist immer noch heute einer meiner persönlichen Highlights. Und aus dieser Erfahrung heraus, weil wir doch so einen relativ langen, steinigen Weg doch hatten, ist uns beiden immer bewusst gewesen, man muss Künstler auch zum Anfassen sein, sonst hat man seinen Beruf da irgendwie verfehlt. Wenn man mit der Nase oben da reintrabt und sagt, wir sind sowieso die Tollsten. Und man muss auch mit anderen Musikern, deshalb haben wir beispielsweise ein gutes Verhältnis zu dem Gazebo. I Like Chopin, kennt er ja sicherlich. Ja, und auch anderen Leuten, Chris Rier haben wir kennengelernt, war ein total netter Typ. Berührungsängste darfst du da nicht haben. Und du musst immer versuchen, irgendwie in deinem Level, was Ronny vorhin sagte, du musst immer wissen, wo du herkommst. Und dass das eine Gnade ist, dass wir seit 40 Jahren Musik machen dürfen und uns auch mal längere Pausen leisten dürfen. Ja, und nicht unter dem ständigen Druck stehen. Ich könnte mir kein anderes Leben vorstellen, aber wir schweben hier nicht in den riesen Höhen. Wir schweben auch nicht in den riesen finanziellen Höhen. Wir können uns unser Equipment leisten. Wir können anständig wohnen und auch anständige Autos fahren. Aber es ist an einem Level, wo man sagt, man ist doch relativ bodenständig im Leben.
Das ist aber auch vielleicht der Grund, warum es euch noch gibt und andere nicht mehr gibt.
Könnte sein, ja. Gibt es viele Gründe, darfst du nicht vergessen, das Alter zehrt also auch. Das beste Beispiel war, wir hatten in diesem Jahr im Juni eine größere Fernsehsendung in Italien, das heißt nicht eine größere, das ist die größte Fernsehsendung, die es in Italien gibt, I Gloriani. Das ist so eine deshalb so populäre Sendung, weil sie sich sehr mit Künstlern der 70er, 80er Jahre beschäftigt. Und da mussten alle live singen. Und von Ronny weiß ich ja zum Glück, dass er das wirklich gut kann. Und da waren Leute auf der Bühne, bekannte Leute, die vor uns dann dran waren. Oder wo du merktest, die Stimmen sind völlig im Eimer. Und die mussten live singen. Dann haben die einen folgenden Trick gemacht, dass sie dann Bandstimmen noch laut gemacht haben. Aber trotzdem mussten die so singen. Es war eine Katastrophe. Und jetzt weiß ich erstmal, wie wichtig es ist, dass wir gar nicht zu viel Auftritte gemacht haben, sondern dass Ronnys Stimme heute noch die ist, das ist fast für mich wie ein Wunder, dass das noch funktioniert. Weil du hast bei den meisten Leuten, wir sind ja beide über 60, die dann auf 60, 70 sind, die haben einfach keine Stimme mehr. Mhm. Und das ist natürlich echter Verlust der Identität als Künstler. Und deshalb gibt es uns vielleicht auch noch, weil wir das eben noch können. Mhm. Also Wiedererkennungseffekt.
Mhm. Wie sehen denn eure Pläne überhaupt aus? Wird es ein neues Album geben? Ich gehe davon aus. Arbeitet ihr da schon dran? Oder was sind die Pläne jetzt für die Zukunft?
Ja, es wird ein neues Album geben, aber wie ich vorhin schon sagte, wir sind ja auch immer noch sehr nerdy und technikverliebt. Wir haben jetzt beide erstmal unsere Studios auf Vordermann gebracht mit neuen Lautsprechern. Wir haben uns Mischpulte installiert und so, haben mal wieder ordentlich Geld ausgegeben und so. Und sind jetzt quasi an dem Punkt gegangen, wo wir gesagt haben, so, die technische Seite, die ist jetzt perfekt und jetzt können wir auch mal wieder ans Komponieren gehen. Komponieren funktioniert bei mir immer im Winter ganz gut. Geht man nicht raus und so und dann sitzt man zu Hause und als Stubenhocker und dann wird durchgezogen. Und das ist das, was jetzt bei uns in den nächsten 12 Monaten ansteht. Komponieren. Ich habe schon ein bisschen was zusammengetragen. Schauen wir mal. Da wird es auf jeden Fall was.
Also eine LP ist auf jeden Fall in der Planung, aber Fans fragen ja auch immer auf Facebook, ja und wann? Und das ist ja auch so, wir wollen ja nicht einfach nur irgendeine blöde LP machen, sondern wir wollen ja auch ein bisschen mit Herzblut rangehen und müssen jetzt auch nicht mehr auf den letzten Veröffentlichungstermin gucken. Und ich denke einfach, wir wollen es machen, wir wollen auch wieder live spielen. Das ist uns ein Bedürfnis. Wir haben auch Kontakt beispielsweise, wo wir gar nicht, sagen wir mal, nur reinpassen, aber zumindest haben wir Kontakte, weil wir ja da schon zweimal gespielt haben, dieses Wave-Gothic-Treffen, waren wir ja auch schon zweimal dabei. Ronny stellt da sehr viel auch für unsere Videoseite einiges zusammen, könnt da mal reingucken, ist ganz, ganz toll. Ja. War das das 2006er, was du geschnitten hattest?
Genau.
Ja, also lustig, die hatten mitgeschnitten und wir haben uns die Erlaubnis von denen geholt. Und das ist
jetzt hast du was verraten, was noch niemand weiß.
Ja.
Aber es kommt jedenfalls ein aller
nicht. Naja, wir haben uns in den letzten Monaten Mühe gegeben, mal endlich nach Jahren mal unseren YouTube-Kanal mal auf Vordermann zu bringen. Es war ja vor ein paar Jahren noch so, dass man keine kompletten Konzerte hochladen durfte. Die Clips durften immer nur so 10-12 Minuten lang sein und so. Und deswegen gab es von uns immer nur von den Konzerten so eine Schnipsel. Und ich bin jetzt endlich mal hingegangen und habe die kompletten Konzerte neu aufgemöbelt und überarbeitet und so. Und da wird jetzt demnächst einiges auf unserer YouTube-Seite wieder veröffentlicht werden. Unter anderem halt auch als tatsächlich kleine Sensation ein Auftritt von 2006 auf dem Wave-Gothic-Treffen, der ganz gut geworden ist, auch soundmäßig ganz gut.
Hauni hat mir nämlich vorletzte Woche da den Schnitt schon gezeigt und ich war ganz begeistert, was er da hingekriegt hat. Also auch technisch schön überarbeitet. Zum Glück sind da 2-3 Kameras mitgelaufen, sodass es auch nicht langweilig ist. Und das wollen wir jetzt so ein bisschen featuren.
Sehr schön. Den cool. Findet man dann in den Shownotes. Wir verlinken da immer ja so Sachen. Und ihr habt ja auch schon eure ganzen Videos auf dem YouTube-Kanal jetzt in letzter Zeit eingestellt.
Genau, das ist auch etwas, was in den letzten Monaten passiert ist. Unsere ganzen klassischen Videos mal neu überarbeitet und die auch mal hochgeladen. Das hatten wir lange Zeit vernachlässigt irgendwie.
Und wenn Ronny immer sagt, ich muss ja zugeben, das ist also hauptsächlich sein Werk.
Ja, aber letztendlich hinten raus kommen immer nur Sachen, die wir beide beschlossen haben sozusagen. Also.
Aber diese Neutronics-Geschichte bedeutet nicht das Ende der Twins.
Können wir das so festhalten?
Nicht, überhaupt
okay.
Nicht.
Der, okay. Wenn du das schon angesprochen hast, das ist einfach so, dass ich über die Jahre immer... Wir haben ja nicht so viel. Also die Twins gibt es jetzt seit 40 Jahren. Das ist wirklich schon so lange.
Nee, es ist über 40 Jahre.
Du Nerd. Und wenn, nehmen wir mal an, wir hätten alle 2 Jahre ein Album gemacht, dann wären wir jetzt bei wie viel? Bei über 20 Alben sind wir aber nicht. Wir sind bei 10 oder so sind wir. Aber ich habe halt, und Sven ja auch, wir haben immer kontinuierlich zwischendurch uns mal wieder rangesetzt und so Ideen festgehalten. Und vor ein paar Jahren habe ich festgestellt, guck mal, die Ideen, die du jetzt hier zusammen hast, die klingen wie aus einem Guss. Twins-Album hatten wir gerade gemacht und versuch doch einfach mal, ob du aus diesen ganzen Ideen etwas zusammenbekommst, was vielleicht für so ein Solo-Projekt herhalten könnte. Und das hat extrem gut geklappt. Also plötzlich waren die Songs da und habe ich gedacht, so, wenn das so gut läuft, das nehme ich als Zeichen. Es hätte ja auch sein können, dass das eine elende Quälerei über 5 Jahre wird, wo man sagt, ach nee, komm, jetzt, nee, der Song war es nicht, der passt nicht dazu, jetzt machst du da nochmal einen neuen. Nee, das war nicht so. Ich hab 12 Ideen ausgesucht, nee, 13 sind es insgesamt ausgesucht und habe angefangen, an denen zu produzieren und das hat sich wie so ein Puzzle, da hat sich das selber zusammengesetzt und habe ich gesagt, das nehme ich jetzt als Zeichen und ziehe das mal voll durch.
Und ich beispielsweise fand das sehr gut. Also ich fand erstmal die Produktion sehr gut, das Album sehr gut, die Titel waren auch gut. Dann fand ich noch ganz toll, seine Schwester hat da irgendwie, war doch so, dass seine Schwester da, die hat das Cover gemacht. Seine Schwester, die eigentlich mit Musik und mit Kunst insofern nur am Rande zu tun hat, hat das Cover gemacht. Also es war eine ganz runde Sache. Hatte aber jetzt für die Twins selber, gut, dass es gemacht ist, aber es hat jetzt nicht Stress gebracht oder so, sondern eher, sagen wir mal, ein Input, wie man denn weitermachen kann. Ja?
Genau. Mhm. Ich wollte nochmal zurückspringen in der Zeit. Und zwar, wenn man sich den Anfang von Love System anhört, von 1984, finde ich, es klingt exakt wie Calling Mr. Rain von Culture Beat. Haben die sich mal bei euch bedankt, dass sie die Idee geklaut haben? Oder?
Das ist mir persönlich noch gar nicht aufgefallen. Ist dir das aufgefallen, Ronny?
Nee.
Nicht also... Du hast ja einfach in der Musik nur bestimmte Harmonien und bestimmte Geschichten. Man sollte das auch nicht ganz so ernst nehmen. Wenn es also nicht wirklich Note für Note geklaut ist, jeder Titel, muss man sich auch nicht bedanken. Du bist einfach beschränkt als Komponist. Mhm. Wir machen ja keine, weiß ich nicht, 12-Ton-Musik und dann die abgefahrensten Geschichten, sondern man ist natürlich in bestimmten Pop-Song-Strukturen und auch Tönen drin, Tonleitern drin. Mhm. Da kannst du quasi gar nicht verhindern. Ich hatte, ganz witzig, war gerade da so ein amerikanischer Pianist, der wollte mir so ein Piano, mir und 1500 anderen Leuten so ein Piano-Kurs verkaufen, wie lerne ich schnell Klavier. Und der hat mal wirklich sich hingesetzt und über 2 Minuten von Let It Be bis anderen Songs, das waren immer die gleichen Harmonien. Das waren wirklich immer die gleichen 4 Harmonien. Und wenn du danach gehst, ist eigentlich alles geklaut. Klaut jeder von einem anderen. Danach sollte man gar nicht gehen. Ich glaube, das Inspirierende ist nachher die Melodieführung. Das Inspirierende ist die Stimme und die Verkörperung der ganzen Sache. Die Harmonien, da kommst du nicht dran vorbei an bestimmten Harmonien, die halt beträchtlich sind. Das geht gar nicht anders. In unserer Musik. Wir machen ja keine moderne Musik, wir machen ja modische Musik. Das ist der Unterschied.
Ballet Dancer war ja 2003 in der Version von Master Blaster nochmal ein Hit. Ich habe mir die angehört. Naja, es ist überhaupt nicht mein Geschmack. Wie ging es
euch? Meine auch nicht.
Nee, also dazu muss man wirklich sagen, es gibt immer wieder Leute, die sich an Coverversionen von den Twins versuchen. Und für uns persönlich ist bis jetzt noch nicht eine dabei gewesen, wo wir gesagt hätten, die gefällt mir.
Ja, ich will da auch nichts Schlechtes über Master Blaster sagen, aber ich war sehr enttäuscht. Die Gruppe war zu der Zeit, oder die Leute, die das gemacht haben, waren relativ bekannt Und ich habe dann das Ergebnis, natürlich wurde uns das vorgestellt, aber natürlich nicht mit Einspruch von uns, sondern wurde dann quasi uns auch mal vorgespielt. Und ich muss sagen, na Gott, Freunde, ja, also gut. Lange ist her, war auch in Charts, ja gut, alles bestens. Wir haben auch 3,50 Euro dafür bekommen, also alles in Ordnung.
Okay, schön.
Ich habe mal eine Frage an euch beide.
Ja.
Wie empfindet ihr denn uns? Wie habt ihr denn sozusagen mit uns Berührung bekommen? Und sind wir für euch eigentlich auch mehr so wie für manche Leute, ach, das sind ja Deutsche, so nach dem Motto? Oder wie habt ihr uns eingeordnet?
Ich komme selber so eher aus der Richtung Synthie-Pop, wo ich schon relativ früh halt auch mit euch dann konfrontiert wurde. Ich habe am Anfang gar nicht glauben können, dass ihr aus Deutschland kommt. Weil für mich klang das eigentlich nie so wie die klassischen deutschen Sachen, die zu der Zeit entstanden sind. Wir hatten ja schon die einen oder anderen Leute hier im Podcast auch zu Gast und auch einige deutsche Synthie-Pop-Geschichten hier zu Gast. Und es war mir ein persönliches Verlangen, euch mal
zu der Zeit. Und ich habe damals euch erst mit Ballet Dancer mitbekommen. Und den fand ich super, den Song. Und fand dann aber schade, dass ich alles andere nicht mehr mitbekommen habe. Also weil das irgendwie in Deutschland dann nicht im Radio gespielt wurde und nicht so populär war. Und dann habe ich mir irgendwann in den 90ern oder, ich kann mich noch erinnern, in diesen Master Blaster-Version, wo ich, aber das war ja, da hast du gedacht, hey, scheiße, jetzt machen die nur die besten Hits aus den 80ern kaputt und so. Und so. Und dann habe ich später dann gedacht, Mensch, was ist denn aus denen geworden? Und das war doch so ein toller Song, da muss doch noch mehr da sein und so. Und dann habe ich mich erst später dann in den Nullerjahren und so weiter damit befasst. Das hat dann eigentlich auch verwunderlich, dass ihr in Deutschland nicht so eine große Karriere hattet, also eigentlich ja fast da so Art One-Hit-Wonder wart, ne? Obwohl da ja viel mehr Substanz da war als in anderen Ländern.
Wir hatten in Deutschland insgesamt 5 Titel in Charts, aber natürlich nicht in den Top 10. Ballet Dancer war mit 19 die beste Platzierung. Love System war, glaube ich, auf Platz 27. Dann 1-2 Songs von Ronny waren auch in den Charts, in den deutschen Verkaufscharts. Ich glaube, 4 oder 5 Hits hatten wir in Deutschland.
Tonight war
zumindest, ja. Segelte denn so mit.
Ja.
Aber war nie ganz vorne oder war trendbestimmt. Wir waren vielleicht auch ein bisschen früh dran. Alpha Will war 1,5 Jahre nach uns. Darfst du nicht vergessen.
Mhm. Das hat sehr viel ausgemacht zu der Zeit. Mhm.
Denn wir kämpften immer noch gegen die neue deutsche Welle an. Das war gar nicht so einfach.
Ja. Also ich glaube auch, es hätte viel, viel mehr in Deutschland passieren können. Aber letztendlich ist es ja eigentlich auch egal, wo es passiert, oder?
Ja, und vor allen Dingen, du darfst nicht vergessen, wenn wir heute beispielsweise nach Italien fahren, da ist Face-to-Face wie eine zweite Nationalhymne. Wir haben in diesem Jahr allein 3 größere Sachen in Italien gehabt und wirklich bei einem 4. waren wir gar nicht dabei. Das war dann in der Arena di Verona, eine große Sendung. Da wurden wir dann aber von den DJs, ich spielte in die ganze Arena di Verona, tanzte. 10.000 Leuten tanzten zu unserem Titel, wo wir gar nicht da waren. Da haben die nur von der Kanzel abgefeiert. Das ist wirklich verrückt. Ich habe da einen Ausschnitt von, bin dann stolz drauf. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn du sowas erreichst, dass du so einen Titel über 40 Jahre oder weit über 40 Jahre jedes Jahr immer noch deine GEMA-Abrechnung kriegst, du siehst, die Leute spielen das, sie spielen das in den Diskotheken und da gibt es gar keine neue Version, ist kein Remix oder was, sondern das ist eigentlich die Originalversion. Dann ist es eine Sache, die mich wirklich stolz auf uns macht, ohne jetzt zu sagen, wir sind die Größten oder was, sondern es ist einfach so eine Nachhaltigkeit. Über so viele Jahre finde ich besser, als wenn du dann 2, 3 Jahre hier ganz, ganz oben in den Charts warst und sagen, ach, war das ja schön damals. Wir haben unsere Verkaufszahlen auch von der LP, die wir 2018 gemacht haben. Wir haben, ohne so überkandidelt zu sein und haben in einem Land, und da war ja nun mal Italien das führende Land, haben wir quasi so einen Unsterblichkeitsmodus da mittlerweile. Witzig. Mhm. Und schön, dass es so ist. Ganz toll.
Kann ich mir vorstellen, dass das ein gutes Gefühl ist.
Genau, spricht für die Italiener. Das sind gut.
Genau.
Ja, nicht nur das gute Essen ja auch. Also ja, haben wir schon zwei Sachen.
Es wäre, sagen wir mal, gerade des Essens, wegen Ronny und ich sind also beides Fans der italienischen Küche. Es ist also sehr schade, wenn da kein Erfolg gewesen wäre. Aber so konnten wir uns wirklich, immer wenn wir da sind, können wir uns dadurch die besten Restaurants fressen. Es ist, ich kann euch
genau, sehr... Genau, das Angenehme mit dem Nützlichen.
Es ist wirklich nett.
Thomas ist mit einer Italienerin verheiratet. Er weiß, wovon er redet.
Ah ja, aber das kann ja auch andere Seiten haben.
Der kriegt jeden Abend den Arsch mit dem Nudelholz versohlt.
Ja, das ist auch so. Aber da wollen wir jetzt nicht ins Detail gehen.
Da kriegen wir auch ganz komische Bilder. Wollen wir mal die Wahrheit und Lügen auflösen?
Ja.
Ja. Ja, wir sagten ja, dass die Twins ihre ersten Erfolge bzw. Chart-Erfolge in den amerikanischen US-Dance-Charts von der Zeitschrift Billboard hatte. Und das entspricht der Wahrheit.
Mhm. Sehr schön.
Dann sagten wir, dass wir uns schon aus der Schulzeit kennen und gemeinsam die gleiche Klasse bzw. Jahrgangsstufe besucht haben. Das entspricht auch der Wahrheit.
Ja, jetzt bin ich mal dran, weil es mich auch betrifft. Also ich singe auf den Platten natürlich nicht mit, weil Ronnys Stimme ist einfach so gut und er beherrscht die zweiten und dritten und vierten Stimmen einfach so perfekt, dass ich einfach auch nicht da so richtig zu kommen zu singen. Bei Live habe ich die ein oder andere Sache mitgesungen, aber auf unseren Platten ist es halt Ronny. Und bei Live haben wir auch sehr oft Unterstützung von weiblichen Chorsängerinnen, die das dann auch sehr gut machen.
Genau. Ja, da wollte ich auch noch nach der Telefonnummer fragen. Von
auch noch.
Ja.
Ja, somit war diese Aussage eine Lüge, dass der Sven auf den Alben die Backing-Stimmen gesungen hat. Das stimmte nicht.
Sehr schön. Dann ja, haben wir einiges über euch erfahren. Ich finde es sehr interessant, was ihr so erzählt habt. Über Synthesizer könnten wir natürlich noch Stunden reden. Wir haben da auch eine eigene Folge gemacht.
Ja, ich dachte schon, als du vorhin Love System angesprochen hast, dass du fragst, was das für ein Sinti in dem Intro gewesen ist. Das war nämlich keiner von den Sintis, die uns gehörten, sondern die hat unser Keyboarder Michael Gerlach, der damals bei uns in der Liveband spielte und mit dem ich diesen Song zusammen komponiert hat. Das war der OBXA von ihm, der so einen wahnsinnig tollen Glöckchen Flächensound hatte.
Bläser waren gut von
den Dingen. Ja, genau. Da haben wir zu Micha gleich gesagt, so komm, du wirst das Ding im Studio jetzt auch gleich so spielen.
Wir haben mal eine ganze Folge nur über Synthesizer gemacht. Kann ich auch wärmstens empfehlen. Kann ich euch auch wärmstens empfehlen, obwohl...
Lernen wir mal, weißt du, oder?
Nee, für euch wird wahrscheinlich wenig Neues dabei sein. Aber Thomas hat auch Klangbeispiele dann noch, glaube ich, mal mit eingebaut und so. Hat auch Spaß gemacht, ja.
Super.
Super.
Es war uns ein Vergnügen.
Wir bedanken uns sehr herzlich bei euch für den interessanten Nachmittag.
Und liebe Grüße gehen raus an alle Zuhörer dieses Podcasts.
Und Zuseher.
Ja, besucht uns auf unserer Webseite www.thetwins.de oder auf unserer Facebook-Seite, leicht zu finden. Und wie gesagt, wir sind die Künstler zum Anfassen. Ihr könnt uns jederzeit auf dem Schwätzchen ansprechen.
Da habt ihr aber jetzt was losgetreten hier.
Naja, können Sie ja ruhig machen.
Der Thomas wird das alles verlinken. Findet ihr alles in den Shownotes von diesem Podcast hier. Und es war uns ein Fest mit euch.
Bei uns auch.
Guten Appetit und lasst die Pasta da schön al dente, ne? Wenn ihr jetzt gleich...
Wir gehen direkt kochen.
Wir gehen direkt in die Küche kochen und nachher gibt's noch DFB-Pokal Hertha gegen Mainz.
Super. Für Hertha, klar.
Brauche ich nicht. Hertha muss ja sein, als Berliner muss ja Hertha sein.
Auch wenn es zurzeit ziemlich hart ist mit Hertha. Ja,
aber mit Union ist es zurzeit auch hart.
Ja, danke euch. Vielen, vielen Dank.
Tschüssi.
Ciao, 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 ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.